Jede Woche neu, die Wochenshow kennt ihr ja schon. Aber All Eyes On kennt ihr noch nicht. Das ist das neue Format von Win. Anfängerfreundlich, voller Spaß. 30 Minuten Beginnerslohn. Das ist.
Hallo da draußen an den Geräten. Wir sind in der 31. Kalenderwoche hier beim Imperator Nichts Neues. Wir machen wieder eine Folge All Eyes On. Die zweite, um genau zu sein. Und ich habe heute einen Gast, hier ist der Dennis im Übrigen, und als Gast habe ich heute den netten, lieben Almir Hodo, auch bekannt als Count Hodo von Instagram. Hallöchen.
Ja, hi, miteinander. Tut mir leid, falls ich jetzt was komisch mich antöne, ich bin leider etwas krank. Und Hochdeutsch ist ein bisschen ungewohnt für mich als Schweizer.
Ja, das ja, machst du schon sehr gut.
Aber ich denke, es ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer Hochdeutsch als Schweizerdeutsch.
Wäre auf jeden Fall interessant, natürlich. Für welche Legion kam nochmal aus Helvetien? Da ist da auch irgendwas ausgehoben worden.
Also ich meinte da mal gehört zu haben, dass sowohl die Empress Children generell aus so den germanischen Stämmen rekrutiert haben, die Ultramarines wahrscheinlich, weil die haben irgendwie von überall Sachen gezogen, und wahrscheinlich die Iron Warriors, die haben zwar primär aus den Sek-Amrak-Konkordaten rekrutiert, das waren, glaube ich, aber in Amerika, aber die haben auch generell überall rekrutiert. Und dann natürlich die Dark Angels.
Ja.
Wäre aber wahrscheinlich recht bizarr. Also.
Nee, bleib mal beim Hochdeutsch. Ich meine, ich spreche ja auch hier so pseudo-rheinisch. Das ist schon Zumutung genug hier und da. Nee, ja, freut mich. Und wie er gerade schon gehört hat, kann der gute Almir auch mit ganz viel wirklich Hardcore-Lore-Wissen auftrumpfen. Und ja, ich habe schon länger drüber nachgedacht, mal was irgendwie über Iron Hands zu machen oder halt auch noch lieber halt Red Talents, da sind wir ja beide über das, oder bist du vorher schon Red Talents mäßig involviert gewesen, vor dem
Ja, also Ed, also Apologist, kam eigentlich auf mich zu, weil ich, das muss 2012 oder so gewesen sein, habe ich selber so ein kleines bisschen über The War of the False Primarch auf dem Bolter und Chainsword Forum geschrieben. Das waren so zwei, drei kleine Miniaturen. Ich kam da nicht großartig weiter. Aber er hat mich wegen dem eigentlich angesprochen. Also wenn man bei mir auf Instagram ganz weit in die Vergangenheit geht, sieht man da so eine Apothekarius-basierte Red Talon-Umbaute. Genau, das war eigentlich so der Stoßpunkt. Also ich habe da immer so ein bisschen mit denen geflirtet.
Ja, super. Also ich bin in erster Linie dann über das War of the False Primarch Project und deine Miniaturen dann auf die aufmerksam geworden und war direkt ein bisschen wenig verliebt. So, die sind ja auch, ich meine, meine große Liebe gilt ja den Iron Warriors, und die sind sich schon recht ähnlich hier und da.
Ja, doch, definitiv.
Was Menschenfreundlichkeit angeht und sowas. Und ja, und als wir dann gesehen haben, dass wir jetzt hier dieses neue Format machen, habe ich halt direkt gedacht, okay, dann machen wir auf jeden Fall mal ein All Eyes On Autech Moor, weil der schon super spannend ist und den im Endeffekt ja kaum einer auf dem Schirm hat. Ne? Und dabei ist er ja gar nicht
genau.
So unwichtig.
Genau. Genau, also ich glaube, der kam eigentlich so recht groß auf, als im 6. schwarzen Buch für die Horus Heresy Retribution, als da eben so die ganze Belagerung von Bot dargestellt wurde. Da kam er, glaube ich, so den Leuten aufs Radar, weil eigentlich ihn vorgestellt, das haben sie im 2. Buch.
Ja.
Massacre war das, glaube ich. Ich habe das, die Ressource gleich. Ja, genau, Horus Heresy Book 2 Massacre. Genau. Und da war halt nur so das die kurze Sektion in Rot, sodass keiner beschrieben, was auch schon recht interessant war. Aber ich glaube, die Leute haben generell die Iron Hands, wie typisch halt, so ein bisschen überlesen.
Ja, schade eigentlich. Genau. Ne? Spannender Orden, ja. Auch aufgrund der, ja, die haben ja eine körperlich ziemlich stabile Gensaat, aber mental ein wenig schwächelnd hier und da. Und
genau.
Das macht die halt dann doch wirklich super interessant. Ne?
Auch, genau. Also ich muss auch sagen, zum Beispiel, es gab ja die zwei 40K-Novellen, die dritte ist ja irgendwie im Produktionslimbo. Weiß nicht genau, wie sie heißen, aber sind auch irrsinnig gut. Also es geht generell um die Entdeckung so der ganzen Verschwörung, wie das Mechanikum die Iron Hands als Orden von innen manipuliert hat. Und ich finde diese Dichotomie so eigentlich sehr, sehr interessant als Idee, dass vielleicht manche der Nachfolgerorden eine bessere oder komplettere Geschichte oder Interpretation der eigenen Legions- und Ordengeschichte haben als die Iron Hands selber.
Ja, absolut. Ja, wollen wir einfach mal anfangen, ne? Genau. Outekmor. Ja. Wo kommt denn der daher? Also das ist ja, der ist ja schon auch für seine Legion ein eher unüblicher Vertreter, sage ich jetzt mal. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, finde ich, verkörpert er ja die Legion teilweise mehr als manch anderer überhaupt.
Genau. Also es ist, soweit mir bekannt ist, wissen wir eigentlich nicht genau, aus welcher Region von Terra er kommt, aber wir wissen, dass die Iron Hands generell, ich meinte auch vor allem in den Anfangsstadien, gleich wie die Death Guard aus Albia, sprich den Vereinigten Königreichen im 31. Millennium rekrutiert haben. Also ich würde da jetzt mal davon ausgehen, vor allem weil er ja auch beschrieben wird als einer der ersten Space Marines der 10. Legion. Was dann natürlich immer interessant ist, das gibt mittlerweile so eine Fantheorie, dass er ein manipulierter Thunder Warrior, Donnerkrieger waren die, glaube ich, auf Deutsch, von Arno dazumals, gibt jetzt so meines Wissens nach nichts Konkretes in der Hintergrundgeschichte, also weniger konkret als bei Endred Hart zum Beispiel. Ja. Genau, es wird einfach erwähnt, dass es Gerüchte gibt, dass da irgendwas falsch lief mit seiner Gensaat, dass er unnormal groß und stark ist und generell mit einem wirklich einem giftigen Temperament unterwegs ist. Aber ich denke, da haben wir auch Dutzende Beispiele an Space Marines, die in das reinfallen. Also man denke da an Asterion Moloch, Tiberos. Genau, also in dem Sinn interessant, aber jetzt bei weitem nicht so einzigartig, wie man auf Anfang meinen würde. Genau, also ist, glaube ich, auch recht analog zu dem einen Dreadwing-Veteran aus der Dark Angels Legion, einfach weil er einer der ältesten Mitglieder der Legion ist. Also er war schon Veteran lange bevor Ferus gefunden wurde, und Ferus war ja der dritte Primarch, der gefunden wurde, meinte ich. Also gleich nach Horus und
Lern. Ja, also der ist ja schon im großen Kreuzzug, hat er sich ja schon als großer Krieger und Anführer auch hervorgetan und bekommt dann ja durch das Rite of Slaughter nach der Zusammenführung mit dem Primarchen, weil er einen von so einem Renegaten-Clan irgendwie einen Leviathan kapert, bekommt er dann ja das Recht, seinen eigenen Clan zu gründen.
Genau.
Moragul.
Genau, der Clan Moragul.
Wundervoll.
Oder nein, Ragul hieß der Clan. Er benannte ihn in Clan Moragul um.
Genau, ja. So. Und von da an macht er ja dann weiter hier den Great Crusade und so weiter. Und rattert ja auch immer wieder mit seinem Primarchen aneinander. Also die haben sich ja anscheinend wirklich nicht besonders gut leiden können. Aber auf der einen Seite wird das natürlich Ferus Manus enorm gegen den Strich gegangen sein, dass da irgend so jemand, der vielleicht sogar nicht so ganz seine Gensaat hat, dann auch noch so eine Kratzbürste ist. Aber auf der anderen Seite müsste der auch irgendwie stolz gewesen sein, weil das ja genau das ist, was er auch haben wollte. Also Ferus Manus hat ja gezielt Zwistigkeiten unter seinen Clans gesät, damit die sich ja aneinander reiben und wachsen können, ne?
Genau. Also was ich immer interessant finde, ist, das verfehlen noch viele, weil die Novelle generell nicht großartig ist. Aber es gibt ja die Primarchen-Novelle von Ferus, und da gibt es halt eben so eine gute Szene, in der Ferus also eigentlich so einen Ultramarine richtig zusammenrattert, weil ein Eroberungszug recht schlecht ging. Und er wird dann spezifisch von Ferus unter das Kommando von Outekmor gestellt, eben spezifisch auch mit der Phrase, ja, Outekmor weiß, was Ferus von kompetenten Soldaten erwartet. Also ich denke, da gab es sicher starke Reibungen, aber auch sicherlich irgendwo eine Form von bitteren Respekt, weil man muss ja auch daran denken, Outekmor war ja mitunter eines der ersten Schiffe, das versuchte, die Blockade von Istvan V zu durchbrechen. Ja. Wurden zwar abgewehrt, aber genau.
Und das passt ja auch sehr gut, ne, dass dieser Ultramarine, der da nicht so ganz gespurt hat, wie es erwartet wurde, dann unter das Kommando von Autec Mor gesetzt wurde, weil Autec Mor selber hat sich dann ja seinen Clan Moragul zusammengesetzt aus den nicht so gern gesehenen Verstoßenen. Ne?
Also, genau.
Im Prinzip baut er sich da seinen Iron Hands Äquivalent zu einem Black Templars zum Beispiel auf, könnte man sagen.
Genau. Genau, also ich denke, da gibt es auch ganz viele Parallelen, eben einerseits zu den Black Templars, andererseits zu dem Nemesis-Orden der Ultramarines-Legion, den Terranern unter den White Scars. Ja. Genau, also das finde ich ist auch so eine interessante Thematik, die aufgegriffen wird, auch eben, was du auch schon angetönt hast. Ich denke, also das ist zumindest die Direktion, die ich so verfolge mit den Red Talons, ist, dass ich glaube, wenn Ferus in dem Sinne zurückkehren würde, ich glaube, er wäre zufriedener mit den Red Talons als mit den Iron Hands.
Ja.
So wie sie heute im 41. Millennium existieren.
Durchaus. Also die sind da ja schon sehr der Doktrin oder dem der Denke verpflichtet, wie Ferus das noch selber da betrieben hat. Genau. Und dann kam es dann ja zu den Istvan-Geschichten.
Genau.
Und da sind ja die Iron Hands dann, muss man ja quasi sagen, zerschlagen worden. Ferus ist erschlagen worden und sehr viele Iron Hands verlieren ja darüber im Prinzip den Verstand, muss man ja so sagen.
Ne? Genau. Genau.
Und das ist ja bis heute noch, das hat sich ja irgendwie so Sanguinius-mäßig da auch dann irgendwie in die Gensaat, dieser Wahnsinn in die Reihen gebrannt. Und das ist ja immer noch häufig vorhanden bei Iron Hands und deren Nachfolgern. Autec Mor und sein Clan spornt das ja eigentlich nur an. Ne? Also dann haben wir ja im Prinzip zwei große Iron Hands Heerführer, sagen wir mal. Auf der einen Seite Shardak Meluson, der auch cool ist, der auch vor kurzem ein ziemlich cooles Modell bekommen hat, der sich aber dann dazu entschließt, eigentlich ziemlich un-Iron Hands-esque, sage ich jetzt mal, einen Guerillakrieg zu führen. Und Autec Mor sagt so, nee, Moment mal, Guerillakrieg von hinten, Ambush legen und sowas, das ist jetzt aber mal gar nicht unser Weg.
Genau, das fand ich auch immer sehr interessant, dass die Iron Hands haben generell so eine Wahrnehmung als sehr mechanisierte Legion, sehr auf Fernkampf ausgerichtet. Und das finde ich auch interessant bei Autec, dass eben vor allem im Vergleich zu Shadrach komplett anders ausschlägt. Also da wird Wert auf Brutalität gelegt, auf Aktionen aus dem Orbit, also Massenattacken. Also man sieht das ja genau an Bot. Also das war ja wirklich so klassisch Angels Fury-mäßig, also fast schon Blood Angels-mäßig.
Ja. Also wirklich, man kann davon reden, dass er im Prinzip Terrorattacken führt. Ne? Also immer gerne mit möglichst großen Kollateralschäden, auch wenn die auf der eigenen Seite, also im Sinne von, wenn menschliche, sterbliche Truppen da, das ist Verfügungsmaterial. Ne? Also da wird gar keine Rücksicht drauf genommen. Und gegnerische, es fängt ja an mit dem Angriff auf den Planeten, na, wie heißt er? Der erste ist, wo er sich da denkt, okay, hier fangen wir jetzt nicht nur irgendwie eine gegnerische Supply Line ab und versetzen da einen Nadelstich, sondern wir greifen jetzt den Planeten selber an und hauen da alles kurz und klein, das wird der Gegner schon merken. Und zwar ist das der Planet, das hätte ich mir natürlich aufschreiben
das
können.
Das muss entweder Saria Majoris gewesen sein oder irgendwas im Getesamene Koloniecluster.
Irgendwie sowas.
Meinte ich. Ja. Ja, eins
von
beiden.
Und damit führt er, also diese Art von Krieg führt er ja fort. Ne? Also der geht immer halt direkt auf, also auch von Autec Mor, die Ressourcen sind natürlich begrenzt. Ne? Wir reden da halt immer noch von Shattered Legions, auch wenn er aufgrund seiner Erfolge immer mehr Truppen um sich scharen kann. Aber es wird halt immer geguckt, okay, wo kann ich den maximal, also mit möglichst größten Schaden anrichten, aber wo gewinne ich auch auf jeden Fall oder wo komme ich auch wieder relativ ungeschoren davon. Das führt dann mit der Zeit dann halt auf den Angriff auf den Planeten Bot.
Genau, das war glaube ich so die größte Errungenschaft des Clans Moragul. Während der Horus-Heresie natürlich einerseits, weil es mehr oder weniger sicher einer von, wenn nicht sogar der größte Rekrutierungsstützpunkt der World Eaters Legion war. Und natürlich auch ein Knotenpunkt der Schmiedewelt von Sarum, die ja die World Eaters mit Waffen und Ausrüstung beliefert.
Ja, also man könnte sogar sagen, wenn es sowas überhaupt gibt, wäre das heiliger Boden für die World Eaters, weil das ist der Planet, auf dem die World Eaters mit ihrem Primarchen vereinigt wurden.
Genau.
Und magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie der Angriff auf den Planeten Bot so verlaufen ist? Weil der ist ja schon ikonisch.
Klar. Genau, also es ist so, soweit ich mich jetzt vom Neulesen kürzlich erinnern mag, das fing eigentlich alles damit an, dass die per Zufall über Bot gestoßen sind und dass natürlich der taktische Wert für die Verräter natürlich sofort offensichtlich war für Autech. Autech war aber auch bewusst, dass er und seine Shattered Legions eigentlich nicht die Mittel hatten, einen klassischen Angriff zu führen, so wie er das normalerweise gern hat, weshalb sie die letzten Nuklearwaffen, die letzten Exterminatuswaffen, die sie hatten, auf den Mond von Bot abgefeuert haben, um ihn aus seiner Umlaufbahn zu drängen und dann Richtung Bot niederrasen zu lassen. Gleichzeitig hat aber Autech Mor auch veranlasst, dass ein Angriff auf die Oberfläche von Bot geführt wird, einerseits um die World Eaters auf dem Planeten zu behalten, zu möglichst viele zu töten, zum Verhindern natürlich, dass ihre ganzen Apothekarius-Einheiten verschwinden und mehr Indukti kreieren können. Aber andererseits, wie das halt auch oft diskutiert wird, hatte Autech natürlich auch eigene Pläne auf Bot. Man kennt das ja ganz bekannt aus dem 6. Schwarzen Buch, dass in den letzten Stunden des Angriffs Autech mit seiner Elite in die Untergrundkatakomben von Bot verschwand und deklarierte, dass falls er innerhalb eines gewissen Zeitrahmens nicht zurückkehrt, dass eigentlich der Clan weiterziehen soll. Und schlussendlich kam er doch zurück und in seinem Besitz war ein Behälter, das markiert war mit den Siegeln der Genforscher und Genmanipulatoren des Imperators selber.
Richtig wilde Kiste.
Und das hat natürlich, ganz viel Diskussion schon seit der Publikation vom Buch mit sich geführt.
Ja, da findet man auch, wenn man ein bisschen was sucht, zum Beispiel auf Reddit oder so, findet man da Seiten über Seiten, was Theorien dazu angeht. Ich bin kaum auf Bolter in Chainsword unterwegs, aber da bestimmt auch so einiges.
Genau. Also ich war früher ganz, ganz viel unterwegs auf Bolter in Chainsword. Da gab es teilweise manche der besten Diskussionen, als die ersten 6, 7 schwarzen Bücher veröffentlicht wurden, aber auch heutzutage. Also eben, ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal dort irgendetwas gepostet habe, außer irgendwie in einem News and Rumor Thread. Also da bin ich auch eher Instagram-orientiert heutzutage. Aber genau, da gab es auch schon aus damaliger Zeit recht, recht viele Konversationen drüber. Und auch ganz viele verschiedene Theorien.
Ja, und der kommt da halt raus, hat diesen Koffer in seinem Arm und stell mir das so ein bisschen, wie hieß denn der? Pulp Fiction-mäßig vor, so, sind wir glücklich?
Genau.
Sind wir glücklich?
Genau.
Und er war anscheinend glücklich, ne? Ja, was jetzt da drin war und was er so vorhatte, wer weiß, vielleicht ist es ja sogar Primarchen-Gensaat von Ferus Manus, ne? Wer weiß das schon?
Genau. Ja. Genau, so unmöglich ist natürlich nichts.
Ja. Und das war ja Dark Mechanicum gehen wollt, ne? Wenn ich mich recht erinnere, haben die da an Butcher's Nails geforscht, ne?
Genau, also da gab es ja eines der PDFs, das sie ja für die zweite Horus Heresy Edition gemacht haben. Da gab es ja ein PDF, das bringt so die verschiedenen Korn-Dämonenmaschinen nach 30k. Und das zentriert sich eben um den Kampf von Tredezimia, wo es eben unter anderem auch um den Imperial Fist Angriff auf Bot geht. Und da wird auch so kurz nochmal angetönt, dass was auch immer Autech da hochgeholt hat, dass das suspekt ist auf eine oder andere Art und Weise.
Der macht im Prinzip die ganze Zeit so weiter. Ich meine, das war dann auch so sein größter Auftritt in der Horus Heresy.
Bisher.
Bisher. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich meine, auch wenn Siege of Terror ja jetzt durch ist, aber da passiert ja noch trotzdem immer einiges. Mal sehen, was da noch so kommt. Jedenfalls gehört nach der Horus Heresy, das wissen wir, Autech Moore dann zu den Iron Hands Heerführern, die dann in der zweiten Gründung direkt ihren eigenen Orden bekommen.
Genau, die Red Talons. Ja.
Benannt nach ihrem Flaggschiff und in Anlehnung an die, ich meine, die Red Talon, die ist ja auch rot bemalt. Und die Red, also Clan Moragul, haben ja schon die zwar die schwarze Rüstung der Iron Hands, aber einen roten Schulterpanzer und nehmen dann ja für ihren ganzen Körper, für die ganze Rüstung, dann übernehmen die dieses Rot.
Ja, also die rote Farbe war auch mitunter eine der Sachen, die mich angezogen hat als Malprojekt. Ich male eben sehr, sehr gerne Rot. Ja. Und da war es auch mal interessant, weil ich denke, so vor allem Rot mit schwarzen Akzenten, das assoziieren viele Leute sofort mit Blood Angels, ganz klar. Und ich wollte da auch mal etwas so abseits davon machen. Und da sind die Nachfolgerorden natürlich immer sehr interessant. Also vor allem, wenn es da nur irgendwie so ein oder zwei Sätze dazu gibt. Und zu den Red Talons gibt es noch erstaunlich einiges zu lesen, also so in kleinen Ausschnitten. Vieles davon ist auch teilweise nicht auf Lexikanum oder auf der 40k-Wiki. Also ich weiß, da gibt es so einen kleinen Ausschnitt im, ich meinte, 7. Editions Space Marine Regelbuch oder war es das Hauptregelbuch. Da wird auch zum Beispiel ein kurzer Kreuzzug erwähnt, bei dem die Red Talons mit der Krone des besiegten Volkes belohnt werden.
Nice.
Also zum Beispiel so ganz kleine Sachen, also genau.
Ja, das finde ich auch immer, was du gerade schon gesagt hast, eigentlich sind das ja meistens die interessanteren Orden. Ne? Ich meine, klar, wir haben Bücher über Bücher über Bücher über Ultramarines und so weiter und so fort. Aber die sind ja halt auch immer, klar, ich meine, die sollen halt auch einen Massenappeal bieten, so, ne? Aber gerade die Tier 2, Tier 3 Orden, weil da auch immer gern ein bisschen was mehr mit gespielt wird, weil die halt auch gerne mal etwas dann doch etwas bliniger sind. Ich bin auch ja Riesenfan von Sons of Medusa, ist ja auch ein Nachfolgeorden der Iron Hands. Die sind ja auch von Forge World so fantastisch aufgearbeitet worden.
Genau.
Da können wir mal hoffen, dass da noch einiges
kommt. Also ich habe hier neben mir die zwei Badab-Krieg-Bücher. Da lese ich auch immer wieder sehr gerne, auch über die Sons of Medusa unter anderem. Auch weil ich es vor allem sehr cool finde, dass da eben spezifisch erwähnt wird, auch so ein kultureller Unterschied zwischen den Red Talons und den anderen Nachfolgerorden ist, dass während des ganzen Moiraeskismus haben ja alle Orden eigentlich die Folger dieses Credos verbannt, während die Red Talons spezifisch sämtliche Schlachtbrüder, die sich dieser Religion zugewandt haben, getötet haben. Also die hatten ein ordeninternes Pogrom eigentlich. Ja. Und ich finde, das informiert auch sehr, sehr viel über den Charakter des Ordens. Also ich stelle sie immer gerne so in Vergleich mit den Minotaurs.
Ja, voll. Total. Das passt ja auch. Das habe ich auch. Also die hätten auch von ihrem Wesen her super mit zu den späteren loyalen Orden, die in den Badab-Krieg eingreifen, reingepasst. Vielleicht aber auch dann deswegen gelassen worden, weil die halt einfach zu ähnlich wie die Minotaurs gewesen wären.
Genau. Ich glaube, das war definitiv der Fall.
Aber
und ich glaube, was ich auch sehr cool finde, so als Unterschied zwischen den beiden, ist natürlich auch, dass die Minotaurs immer mehr und mehr so in die Richtung geführt werden, dass sie sich auf reguläre Orden spezialisieren, also wirklich auf so Bestrafaktionen, während die Red Talons auch oft spezifisch im Kontext erwähnt werden, dass sie sich auf das Jagen von Chaos Space Marines spezialisieren. Aber eben Badab hatte auch jetzt schon wirklich irrsinnig coole Orden. Also,
ja.
Das lese ich noch heute immer wieder. Also.
Ja, ich ja sowieso die ganze Zeit, weil wir da noch ja mitten in dem Projekt drin stecken. Und auch da wieder, ne, wie gesagt, die hätten da super mit reingepasst, gerade in den späten Badab-Krieg, wo es halt wirklich nur noch darum geht, schlechter Orden ranzuschaffen, die halt das Ding dann jetzt mal langsam mal den Sack zumachen und nicht noch hier irgendwie Salamanders oder sowas, wo die dann halt vielleicht auch nochmal gucken, ja, nee, hier können wir jetzt nicht so hart durchgreifen. Hätte auf
irgendjemand, der auf den Deckel gibt.
Modelle, da haben wir ja leider quasi gar nichts Offizielles irgendwie, glaube ich, ne, bis auf ein Schulterpanzer in dem Veteranenset für die Deathwatch, meine ich.
Genau. Das war's dann. Genau, das ist, glaube ich, mehr oder weniger das Einzige, was wir spezifisch für die Red Talons haben. Was wir mittlerweile natürlich haben, ist eine bessere Beschreibung von Autech Mors Ausrüstung aus dem Horus Heresy PDF. Also das war auch für mich, als ich meine verschiedenen Versionen von Autech Mors gebaut habe, war auch natürlich sehr, sehr hilfreich, weil es eine konkretere Idee gibt.
Ja, leider finde ich den von den aktuellen Regeln her, also zumindest von denen, die hier in dem in dem Compendium drin gewesen sind, recht schwach für die Punktekosten.
Ja, es ist, also das große Problem, finde ich, ist einerseits sein Warlord-Trait, finde ich jetzt nicht der Hammer. Gut, also ich hatte jetzt bisher noch recht gute Erfolge, eben vor allem, weil seine Waffe ja extra Angriffe generiert, wenn er mit mehreren Gegnern in Base-Kontakt steht, aber er ist jetzt nicht der Charakterkiller, der er früher mal war, weil früher hatte er ja auch Toughness 5 und ich meinte auch Stärke 5. Da bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher. Also Toughness garantiert. Genau. Ist so eine interessante Alternativoption zu einem Praetor, aber ich hätte mir jetzt auch mehr gewünscht. Also ich hoffe, dass da was gemacht wird, ähnlich wie mit den ganzen Sons of Horus Charakteren, die er jetzt aus dem PDF mit dem Beta-Garmon-Buch wieder zurück in die Hauptregeln gekommen sind, weil die haben sich teilweise wirklich stark zum Positiven verändert. Also ich denke da vor allem jetzt an Tibaldar.
Absolut. Bleibt zu hoffen, dass da noch was kommt. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal ein offizielles Modell, wobei ich da jetzt gerade bei den Horus, Sons of Horus Modellen, die sind mir, ich finde die so überladen und fast schon etwas generisch irgendwie dadurch, dass die so vollgeladen sind.
Ja, also da bin ich wirklich 50-50 auch bei denen. Also der Little Horus bin ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht Fan. Tibalt Mar, ironischerweise, finde ich richtig gut für Umbauten für andere Projekte. Mhm. Ganz ironisch. Genau. Also ich glaube, die großen Gewinner aus dem Beta-Garmon-Buch waren definitiv der White Scars-Charakter und Endrithar.
Ja. Beide geil. Den White Scars-Charakter, den will ich mir auch noch holen. Mal ein bisschen drauf abwarten, ob ich mir den mal irgendwie neu kaufe oder irgendwann mal irgendwie günstig zugreifen kann, weil meine Güte, sind die teuer. Aber wenn ihr mal eine sehr schöne Version oder Versionen vom Autech Mor sehen wollt, dann geht doch mal bei Instagram und guckt mal nach Count Hodo.
Genau, also da gibt es mittlerweile 4 Versionen. Also ich habe da mal einen in einem Leviathan-Cybot gemacht. Gott, das ist glaube ich zum ersten Mal in Jahren, dass ich wieder den deutschen Begriff für Dreadnoughts verwende. Ich bin so einer, der hängt noch immer an den eigenen deutschen Begriffen fest. Ja,
also, ich bin damit groß geworden. Ne? Ich sage auch oft Dreadnought, aber ich mag auch einfach noch das Wort Cyber. Das ist super.
Genau. Also da habe ich natürlich einerseits die Leviathan-Version. Da gab es eine erste Kataphrakti-Version in Red Talons-Farben. Da gibt es natürlich die große Version, die ich gebaut habe, basierend auf dem korrumpierten Horus. Und dann natürlich eine basierend auf dem ersten Imperial Fists Terminator Praetor. Schön. Mit den letzten beiden bin ich so am zufriedensten. Also das waren wirklich so Traumprojekte.
Hattest du mal einen ohne Helm gemacht?
Nee, ne? Ja. Genau, das war der erste in Cataphrakti-Rüstung. Genau, da habe ich den unbehellten Kopf aus dem ersten Salamanders Upgrade Set für die Horus Heresy verwendet, habt also das Mund abgeflacht und in die Gasmaske vom unbehelmten Kopf aus dem ersten Death Guard Set eingefügt mit ein bisschen Green Stuff und Sekundenleim. Also so mit so einem Rotierfräser geht das problemlos.
Ja gut, das ist ja, also generell, da muss man ja wirklich bei allem, was man da vielleicht an Kritikpunkten haben könnte, bei so Forge World Resin, aber dass sich das super verarbeiten lässt und super schnitzen lässt, das ist ja wirklich wie Butter. Genau. Ne?
Also das ist, also ich kenne das natürlich, viele Leute kritisieren Forge World für die Materialwahl, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne mit Resin. Klar, muss man sich ein bisschen einlesen, was es um so Sicherheitsmaßnahmen geht. Aber für Umbauten, für Fräsen, für Bohren, für alles Mögliche finde ich es eigentlich ein sehr gutes Material zum Arbeiten.
Absolut. Hattest du dem auch in irgendeiner Form die Tätowierung verpasst?
Nee, wenn es um so Freihandmalen geht, bin ich leider recht grottenschlecht. Und das war mir da recht zu klein. Also deshalb haben auch die Großteile meiner Charaktere und Miniaturen generell Helme an. Vor allem, weil ich mit Augen recht schwächle. Aber ein Plan ist eben für die neueste Version, also für die 30k-Version, die ich habe, die auf dem Praetor basiert, da versuche ich es dann mit den Augentattoos.
Ja, das ist echt wild, ne? Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, weil der hat ja, das ist ja sein irgendein Neuro-Interface, was er ja quasi als Gesichtstattoos eintätowiert hat. Auch wieder fantastisch.
Genau, das kam ja mit dem PDF. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Genau.
Also, falls das mal jemand tätowiert haben möchte, so, bitte melden, würde ich sofort machen. Da wären wir uns schon einig. Ja, prima. Boah, da sind wir auch schon quasi mit der halben Stunde durch. Eigentlich genau die Punktlandung wäre. Hast du noch was, was du unbedingt gern zu dem guten Herrn Moore sagen möchtest?
Also ich finde persönlich, Moore gehört so in diese Klasse von Charakteren, die Games Workshop und das Spezialistenteam schreiben, die eben interessant sind, weil sie eben nicht Stereotypen ihrer Orden und Legionen und Fraktionen sind, aber eben auch nicht komplett rausschlagen. Also auch bei Autech gibt es vieles, das da erkennt man konkret als Iron Hand Charakter. Ja. Seine Zähigkeit, seine Aggressivität bis zu einem gewissen Grad, auch sein recht grausames Credo, die Art und Weise, wie sein Clan beherrscht. Aber dann gibt es natürlich auch Aspekte, in denen er ausschlägt. Und ich finde generell, auch vor allem, wenn man mit Nachfolgeorden spielt, ich glaube ADB, also Aaron Dembski-Bowden schreibt da auch drüber, das hilft manchmal so, gegen das Schema so zu drücken, aber nicht das Schema zu brechen. Also so mehr so erforschen, was könnte jetzt ein Iron Hand sein und noch immer klar als Iron Hand erkennbar sein.
Ja.
Genau.
Ja, finde, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Genau das macht auch bei mir immer so ein bisschen den Appeal aus von den Orden. Also die, wo ich mich wirklich dann meistens drin versenke, bis jetzt halt auch wirklich auf die Iron Warriors, sind das meistens auch irgendwie so Nachfolgeorden, die halt irgendwo hier mal nicht so komplett in die Gussform passen, aber dann doch im Endeffekt schon der Grundidee dann doch wiederum sehr nahe sind, ne? Carcharodons, ja, in eine ähnliche Kiste mit, ne?
Klassisch, ja. Genau. Da gibt es ja die ewigen Diskussionen, sind es Night Lords, sind es Raven Guard?
Oder beides.
Ich finde das so als Geschichte natürlich viel interessanter, wenn sie eben tatsächlich Raven Guard sind. Vor allem, weil mir das Ganze, was wir aus den schwarzen Büchern haben, finde ich, dass dem so eine ganz gigantische so Expansion gibt.
In dem Sinne. Auf jeden Fall. Jo. Ich meine, auch das mit den können wir nochmal abschweifen jetzt. Es ist ja schon ziemlich, der Griff hin zu den, dass es Nightlords sind, wäre ja sehr offensichtlich irgendwie, ne? Aber ich meine, ich finde auch diese Chimären-Gensaat-Theorie, die finde ich ja auch super. Aber warum nicht Terraner Ravengard zum Beispiel? Ne?
Genau, also ich denke, da gibt es halt auch viele Indikatoren auf allein schon visuell dafür. Und ich finde das dann auch interessant, eben, also wenn man das vor allem jetzt bei der terranischen Ravengard anschaut, dass man das wirklich in alle möglichen Richtungen ziehen kann. Also allein schon der Kontrast Carcharodons zu Ashen Claws ist gigantisch und auch, finde ich, sehr faszinierend.
Volle Pulle. Sehr schön nachzulesen in dem Roman The Outer Dark.
Genau.
Absolute Leseempfehlung.
Ja, definitiv.
Prima. Dann würde ich mich bedanken. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Gerne auch mal wieder.
Ja, sehr gerne. Also ich habe an 40k so viel Freude. Ich schreibe da teilweise meine Arbeiten an der Uni drüber. Also eben. Also bei mir kann man da lang und breit über alles Mögliche lesen. Also,
wird da mal was veröffentlicht? Vielleicht auch im Rahmen einer, was weiß ich, Masterarbeit oder irgendwie sowas?
Also im Moment bin ich noch in der Diskussion mit einem Verlag für nordamerikanische oder generell englische Literaturforschung, weil ich meine Bachelor-These über Lovecraft geschrieben habe und wie sich bekanntermaßen sein Rassismus und Sexismus in seinem Werk manifestiert und wie dann aber in modernem, so Lovecraftian Horror diese Elemente eben auch wieder ausgefiltert werden. Und ich finde, das machen die Gene-Stealer-Cults sehr, sehr, sehr gut. Also die behalten wirklich viele Kernelemente von dem, was so die Kults und die äußeren Götter so furchteinflößend gemacht haben in Lovecraft, vor allem so der genotypische Horror, bedienen sich aber überhaupt nicht Lovecrafts rassistische Ideologie. Ja. Und ich finde, das ist auch so eine Sache, das ist noch teilweise wichtig, finde ich, anzuschauen, eben vor allem, weil zum Beispiel eben Lovecraft in Fantasy und Sci-Fi überall ist. Also das ist Lovecraft aus Sci-Fi und Fantasy zu entfernen, das ist wie versuchen, Tolkien aus Fantasy zu entfernen. Das klappt einfach nicht. Genau. Und im Moment schreibe ich auch über Space Marines, dass Space Marines eigentlich auch, also da gibt es ja vor allem die großen Diskussionen, ja, männliche Space Marines, weibliche Space Marines. Und jetzt egal, auf welcher Seite man da jetzt von der Diskussion steht, ich finde das teilweise noch sehr interessant, dass man Space Marines, wenn man das jetzt mal so aus einer, ich sag jetzt mal, quote-unquote, akademischen Perspektive anschaut, man kann die eigentlich auch als eine gute Dekonstruktion von toxischer Maskulinität anschauen. Also so die Gesellschaftsidee, dass Männer nur für Aggression und Dominanz existieren. Und das war bisher auch sehr belohnend zum Schreiben. Sehr interessant. Kann auch sein, dass es publiziert wird. Aber ja, also ich denke, 40K im Generellen ist da, das ist jetzt, glaube ich, so die letzte Abschweifung von mir, ich denke, das ist so generell sehr unterforscht in der Literatur.
Absolut.
Ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass das so als Pulp-Sci-Fi wahrgenommen wird, was es sicher irgendwo auch ist, aber ich finde, es bietet nach wie vor sehr, sehr viele interessante Sachen. Also ich habe da auch schon teilweise über Lorgar geschrieben, so als Analyse von Religion in Sci-Fi-Literatur im Vergleich zu Dune zum Beispiel.
Schön.
Genau, ja.
Boah, also auch ein Fass ohne Boden, ne?
Ja, also eben wie gesagt, also bei mir stellt sich jetzt natürlich die große Frage, was ich als Masterthese mache. Da kann sehr gut möglich sein, dass ich was zu 40K mache. Kann aber auch genauso gut möglich sein, dass ich irgendwas zu Dark Souls oder sonst irgendwas mache.
War auch schön.
Ich finde generell so die moderne Literatur, vor allem die moderne Literaturwelt, hat sich moderner Fiktion und auch vor allem Videospielen nicht genügend zugewendet. Nee. Und ich glaube, das hat auch großteils damit zu tun, dass das für viele Akademiker noch Neuland ist.
Ja, aber also gerade jetzt im Bereich Warhammer oder jetzt speziell Warhammer 40.000, der Korpus ist ja so gigantisch, da wird man auf in Zukunft ja gar nicht dran vorbeikommen können.
Genau, also ich meine, das sind ja mehrere hundert Novellen, mehrere tausend Kurzgeschichten, vieles davon ist auch vergriffen. Also das, ich meine, jeder von uns hatte natürlich bisher schon Probleme gehabt, irgendwas von Black Library zu bestellen. Also ich bin jetzt zum Beispiel recht froh, ich habe die ganze Horus Heresie bei mir auf dem Regal. Und das heißt, für mich ist das natürlich jetzt kein Problem. Aber wenn jetzt irgendjemand anders über das schreiben will, Pustekuchen. Also ich glaube, die erste Hälfte der Serie findet man eigentlich nur noch Secondhand in dem Sinne. Oder ganz selten, wenn Black Library was.
Und Secondhand zu Preisen. Also ich habe vor 2 Jahren habe ich meinen Horus Rising verschenkt an einen Freund zum Geburtstag.
Genau.
Und habe mir gedacht, ja gut, kaufst du wieder neu. Also zumindest für die Preise, die ich da gerne für ausgeben würde, gibt es das nicht.
Ja, nee, also ich mag mich erinnern, ich habe da vor zig Jahren, weil meine Kopie von Betrayer und First Heretic, die sind am Desintegrieren, und das war, glaube ich, vor 5-6 Jahren, die waren auf eBay Softcover teilweise 70-80 Euro. Und ja, also da geht man halt das PDF holen, aber ich bin
da auch nicht glücklich.
Genau, also ich bin da trotz meines Alters sehr analog orientiert, was es da angeht. Ja.
Nee, ich mag, also ich will das auch. Also ich will Bücher im Regal stehen haben.
Genau.
Oder mittlerweile auf dem Speicher.
Genau. Genau. Also eben noch spezifisch zu den Red Talents, was ich auch nur empfehlen kann, ist, da wurde ja neulich eine Kurzgeschichte dazu veröffentlicht von einem der Mitglieder des War of the Force Primarch Projektes. Kann ich nur empfehlen. Also kurz, bündig, aber doch eine sehr coole Kurzgeschichte.
Oh, wo denn? Wo finde ich die denn?
Das war, die haben ja irgendwie von einem halben Jahr so Kurzgeschichten zu Nachfolgeorden gemacht. Da gab es eine zu den Executioners.
Ach so, doch. Da gab's ja, natürlich. Eine,
genau, warte mal, wie heißt die denn?
Die hatte der Indy aber auch schon mal in der Folge vorgestellt. Da, der hatte sich die alle geholt und genau. Dann durchgelesen. Ja.
Genau, The Vengeful Dead von Mike Vincent. Also fand ich durchaus super zum Lesen. Also auch genau das, was ich mir unter Red Talents auch vorstelle.
Prima. Ja, und mit der Leseempfehlung entlassen wir euch dann auch in die restliche Woche. Ja, diesen Monat gibt es leider keine langen Folgen, weil Magabotato irgendwie umbaut. Und deswegen machen wir nur 4 Wochenschauen, so wahrscheinlich, Wochenshows. Und das war die erste davon mit meinem Gast Almir Bodo. Vielen Dank.
Ja, hat mich sehr gefreut. Und vielleicht irgendwann dann nochmal in der Zukunft. Sehr, sehr gerne.
Adieu da. Das ist all I saw. 30 Minuten